Gib mir eine. Ich wollte eigentlich sagen, gib mir eine Wu.
Wu?
Gib mir eine.
Wa.
Wa.
Wu wa.
Wu, wu. Ich wollte sagen, gib mir eine Wul.
Wa.
Ja.
Stadtland. Stadtland. Der Podcast. Stadtland.
Hallo und herzlich willkommen
zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus Kroatien.
Waren wir da nicht schon mal?
Nee, wir waren in Bulgarien.
Ah, in Kroatien waren wir nicht.
Nee.
Ja,
also ich war schon oft in Kroatien, aber mit dem Podcast.
Wir sind wieder drin, in euren Ohren und in eurem Kopf, mit unseren Stimmen.
Und in euren Eiern.
Und in euren Penisspitzen.
Und Eierstöcken.
Überall sind wir. Mittendrin statt nur dabei. Heute sind wir so mittendrin und heute geht's.
Ja, aber heute geht's ja auch um die Mitte der Frau.
Ja.
Darf man das so sagen?
Ja, da können wir nachher mal fragen, weil wir haben einen ganz speziellen Gast heute, die liebe Helen. Und da freuen wir uns richtig drauf, die heute als Gast begrüßen zu können.
Heute wird es nämlich um das weibliche primäre Geschlechtsorgan gehen.
Die Vulva. Ja. Und da freue ich mich ehrlich gesagt schon sehr lange drauf. Und zwar eine Folge, die mir sehr am Herzen lag, weil ich dachte, man muss dieses Geschlechtsorgan einfach mal in Vordergrund bringen.
Ja, und zu mir haben sie alle gesagt, Flo, da hast du gar kein Problem mit, weil du warst mit einer Frau zusammen. Dann habe ich gesagt, jo, aber der hat mit mir ja keinen Vulva-Kurs gemacht damals. Also von daher bin ich doch eher jungfräulich.
Ja, und ich glaube, das weibliche Geschlechtsorgan ist ein Organ, wo nicht so präsent ist wie der Penis. Da sind wir wieder mal bei Feminismus, da sind wir mal wieder bei Maskulinität, Feminität. Und deshalb war es mir wichtig, einfach mal darüber zu reden.
Ja, der Vulva mal Raum zu geben, dass sie sich mal ausbreiten kann.
Genau.
Ja.
Ja. Aber bevor es losgeht und Helen hier bei uns auf der Couch sitzt, haben wir eben unser wunderschönes Spiel. Und zwar heißt das
A bis Z.
Ja. Und heute haben wir uns überlegt, dass wir über Boybands sprechen.
Ach, die Boybands.
Die Boybands.
Okay.
Eine Boyband als Oberbegriff.
Mhm.
Passt so eigentlich gar nicht, aber.
Also passt wie so vieles bei uns nie, Patrick.
Ja.
So gut.
Ja. Ja. Aber wir fangen mal an.
Ja. Ja.
Ah.
Stopp.
B.
Backstreet Stack. Alright. Du hast mir super einfach gemacht. Ich danke dir.
Backstreet Boys.
Ja.
Backstreet Boys fand ich sehr gut, mochte ich sehr und am liebsten mochte ich, war das Backstreet's Back? Nee, was ist denn das mit dem Video, wo sie diese in diesem Horrorhaus sind?
Everybody?
Ja, das Everybody. Das fand ich am besten. Das fand ich toll und ich am liebsten mochte ich AJ.
Ja?
Der mit dem,
Ich mochte Kevin sehr gerne.
Der war immer zu alt.
Kevin mochte ich sehr gerne. AJ mochte ich sehr gerne. Ich mochte nicht Nick.
Nee, ich auch nicht.
Und ich
mochte diesen furchtbaren Deckelschnitt auch nicht.
Ja, ich mochte Nick nicht.
Diesen Nick Carter Deckelschnitt.
Nee,
den mochte ich. Ja, ich mochte nie so Boobies.
Nee.
Ich mochte immer so ein bisschen die Verruchten, was die Drogenabhängigen.
Ja.
Die mochte ich immer.
Ja. Mhm. Backstreet Boys, kann ich nur sagen, habe ich nie gehört, glaube ich. Weil es immer so uncool war, da wurdest du sofort als schwul bezeichnet.
Ja, ich war ja eh mal uncool, von daher war das bei mir ja egal.
Aber ich hab's im Heimlichen gehört und hab die Songs gefeiert. Und hatte auch in der Bravo immer den Starschnitt oder wenn die oben ohne getanzt haben und hab mir die immer alle ausgeschnitten, jeden einzelnen, wenn die oben ohne getanzt haben und hatte dann so ein Heft.
Ja.
Das war so mein kleines Masturbationsheftchen.
Ja.
Das habe ich in ein Mickey-Maus-Heft reingemacht und hatte dann die ganzen oben
da hast du
ohne.
Schon mal, da hast du schon mal drüber erzählt.
Ah, habe ich schon mal erzählt. Ja. Habe ich oben ohne die alle da reingemacht. Und unter anderem ganz viel Backstreet Boys, weil die ganz viel oben ohne unterwegs waren. Und ich habe auch das Video Quit Playing Games With My Heart auf VHS-Kassette aufgenommen und da tanzen sie alle
oben
nackig.
Ohne, oben im ohne. Wasser, nass.
Und es war damals wie so kleines Live-Porno-Gucken für mich.
Ja,
hab ich
kann
dann,
ich nachvollziehen.
Habe ich dann öfters benutzt für gewisse Dinge.
Ja.
Ja, nee, das fällt mir dazu ein von Backstreet Boys. Und wenn ich jetzt das Best-of-Album höre, kann ich zu jedem Lied mitsingen. Man denkt so, wenn man sagt, sing mir mal einen Backstreet Boys-Song, wie viele kennst du, wie viele kannst du mitsingen, dann denkt man so, man hat so zwei oder drei. Aber wenn man die dann alle hört auf dem Best-of-Album, kann man die alle nachsingen oder mitsingen und da ist man echt überrascht. Und dann dachte ich so, Backstreet Boys war wirklich in meiner Zeit eine Band, die mich sehr beeinflusst hat.
Mich auch.
Ja.
Mhm.
Okay.
Gut.
Dann bin ich dran.
Ja.
A bis Z.
A bis Z.
A bis Z.
Stopp.
T.
Take that.
Take that. Take That oder Backstreet Boys? Ich war, glaube ich, mehr Backstreet Boys, weil das mehr meine Generation war. Take That am Anfang noch. Aber die Songs waren gut. Fand ich auch gut aussehende Sänger damit. Letztendlich auf dem Best-of-Album kann ich auch total viele mitsingen. Ich glaube, Take That war eher meins, weil New Kids on the Block habe ich nur noch den Rest mitgekriegt.
Ja.
Zu denen kann ich gar nichts sagen. Aber Take That, der, wo immer rausstand, war na klar unser lieber Draufgänger, der auch als allererstes die Band verlassen hat. Der hieß nämlich
Robbie Williams.
Genau, der Name fiel mir jetzt nicht ein. Danke, dass du da eingesprungen bist. Und war auch, Robbie Williams fand ich immer ganz, ganz toll. Ja, hat mir gefallen. Und ist nicht einer von Take That, hat sich geoutet, eine Schwulen hat sich dann umgebracht? Nee. Und war nicht mit einem zusammen? War da nicht irgendwie was?
Nee.
Aber einer war nicht schwul bei Take That?
Nee.
Nicht?
Nee.
War dann East 17, glaube ich. Irgendwie ja, sowas kann ich mich erinnern.
Hat doch keiner umgebracht.
Aber da war auch jemand schwul. Also in Take That war niemand schwul.
Nee.
Nee. Gibt's Take That noch? Backstreet Boys gibt's ja noch. Die machen noch Alben.
Nee, Take That gab's mal eine Zeit, gab's mal wieder. Und dann mit, ich weiß ja, dann ist ja, also es gab ein Comeback mit Robbie sogar.
Ja.
Das ist übrigens ein sehr guter Song. Mit Robbie als das Comeback.
Kenn ich gar nicht.
Doch, den kennst du auch. Da kann ich dir nachher mal vorspielen. Da, wo sie in einem Video mit diesen Kanu-Booten fahren. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt.
Mhm.
The Flood.
Okay, nee.
Ja, hast du schon mal gehört.
Habe ich schon mal gehört.
Der war damals sehr erfolgreicher Song. Und das fand ich auch, das Comeback war sehr gut. Das war ein sehr gutes Album. Und dann mittlerweile sind es, glaube ich, nur noch drei übrig geblieben.
Mhm. Ja, aber durch das große 90er-Revival hatten die sicherlich ein Comeback und eine Tour oder sowas.
Comebacks. Ja.
So wie die Backstreet Boys. Ja. Die waren ja auf Tour.
Mit New Kids on the Block.
Ja. Mhm. Und deshalb ist ja auch das Konzert von deiner Freundin.
Blümchen?
Nee, der australischen Sängerin. Die das Konzert abgesagt hat, die noch Geld schuldet.
Kylie Minogue.
Ja, ist ja auch abgeblasen worden, weil die das 90er Jahre...
Geil abblasen.
Ja, weil die dieses 90er Jahre Comeback-Tour von Backstreet Boys und Take That oder sowas, weil das ja dann bankrott gegangen ist, weil die nicht so viele Tickets dafür verkauft haben. Deshalb ist doch die ganze Produktionsfirma, ist wieder so gefährliches Halbwissen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
So habe ich es mir abgespeichert. Irgendwas war da. Oh, da gehe ich mich wieder auf ganz dünnes Eis.
Take That. Ich war... glühender Take That Fan.
Ja.
Glühend.
Ja.
Ich fand die toll. Ich konnte alles mitsingen. Ich fand alles toll von denen.
Mhm.
Mein Lieblingssong von denen ist Relight My Fire. Dieser Cover-Song mit Lou. Das höre ich heute noch regelmäßig.
Ja.
Ich fand die ganz toll. Und ich mochte tatsächlich auch wieder Robbie Williams, weil ich mochte immer die Bad Boys.
Ja.
Die bösen Drogenabhängigen. Die mochte ich immer. Und da war Robbie Williams, fand ich den, da werde ich heute noch feucht. Also an den jungen Robbie Williams. Heute finde ich den nicht mehr toll. Damals fand ich den toll. Ja. Oh, was fand ich denn? Als er diese blondierten Haare hatte, mit diesem roten, werde ich nie vergessen, mit diesem roten Adidas-Anzug, den er anhatte. Oh, da kriegst du auch viel. Geht so wie Lukas im Krankenhaus. Wird direkt die Knospe feucht vorne.
Deine Pissrille.
Da wird die Pissrille sofort feucht bei mir vorne. Da
kommt Honigsüßer.
Die Zuckerkruste.
Honigsüßer.
Die Zuckerkruste in der Hose drin.
Ja.
Nee, also Take That finde ich heute noch toll. Ich fand noch, wie gesagt, das Comeback-Album war ganz groß, weil die können wirklich singen. Und das war ja immer so als Boyband, aber das war eine richtig tolle Band, die alle toll singen konnten. Und die haben Lieder selber geschrieben und ich fand das ganz toll.
Ja?
Ja.
Ja, wenn man sich überlegt, wir sind jetzt bei Boybands gelandet, wir sprechen aber jetzt über Frauen, also der Zusammenhang ist heute mal wieder richtig geil.
In welcher Folge hat irgendwas bei uns einen Zusammenhang?
Ganz oft, finde ich, dass wir einen durchgängig roten Faden haben
und
immer wieder zum
aber
Thema kommen.
Aber das ABZ-Spiel hat doch noch nie gepasst zum Thema.
Ja, das stimmt. Okay, Boybands, ja.
Take That, oh, da gibt's so viele gute Bands. Bed and Breakfast mochte ich auch gerne.
Ja, Caught in the Act.
Touché gab's auch, weißt du noch?
Ja, Caught in the Act, East 17,
ja.
New Kids in the Block habe ich schon genannt.
Die mag ich nicht. Da war ich zu jung vor, die waren ja schon.
Ja, das ging mir genauso.
Nee, war ich zu jung. Ja. Nee.
Und ich weiß noch, die Trennung von Take That, es gab wirklich bei uns auch in der Schule ganz viele Mädels, die haben Rotz und Wasser geheult.
Viele wollten sich umbringen.
Auch als Robbie Williams ausgestiegen ist. Ich weiß noch.
Das fand ich auch ganz schlimm, ja.
Ich war ja regelmäßiger Bravo-Leser,
wo
dann die ganzen Interviews kamen, Mädchen schon wieder umgebracht.
Nicht umgebracht wurde niemand.
Ja, aber wollten sich umbringen, suizidal, kann ich mich an die ganze Story erinnern.
Ja, ich auch.
Ich müsste, glaube ich, noch auf der Bühne, hatten wir ja schon mal auf einem kleinen Dachboden, müsste ich noch die ganzen Bravo-Hefte haben. Ich glaube, wenn ich jetzt unten bin im Schwarzwald, werde ich da mal nachgucken, ob ich die noch finde. Das wäre mal interessant.
Bin ich mal gespannt.
Ja, und werde ich Fotos posten. 90er Jahre Bravos. Ja, wow. Und wie schaffe ich jetzt den Übergang? Ich habe es schon mal probiert. Wir haben jetzt die ganzen Boybands gesprochen.
Na, die ganzen Boybands.
Hatten auch viele Girlbands.
Hatten viele Mädchen als Fans.
Ja.
Und so
Jungs,
kommt man auf,
schwule Jungs wie wir, aber, die heimlich Fans waren.
Ja, aber viele Mädchen.
Ja.
Und viele Frauen.
Ja.
Und die Mädchen sind heute Frauen und die haben alle eine Vulva.
Genau. Ja,
Bums, hast du's.
Ja, aber es ist eine ganz schöne Umleitung.
Ja.
Eine ganz schöne, ja, weil das Ding, mir ging es einfach so über das weibliche Geschlecht, wissen wir einfach unglaublich wenig als schwuler Mann. Und manchmal glaube ich auch die Hetero-Männer, obwohl sie, ja, auch mit
dem Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube Hetero-Männer wissen noch viel weniger als schwule Männer über Vulven.
Ja. Deshalb können alle Hetero-Männer, glaube ich, auch nochmal was lernen.
Ja. Aber ich glaube auch, dass viele Frauen etwas lernen können.
Das glaube ich nämlich auch. Aber da komme ich näher nochmal zu. Ich habe mir ja ganz viel recherchiert und habe ja gelesen und mich mit ganz vielen Frauen unterhalten.
Ja, und ich bin überhaupt nicht vorbereitet und habe mich einfach gedacht, ich bin halt einfach heute wie die Hörer und steige einfach mit ein.
Genau, du lässt dich heute mal aufklären.
Genau.
Aufklären von mir und aufklären von der lieben Helen.
Eher von Helen, glaube ich.
Eher von dir. Helen. Ja, wie gesagt, ich kann ja immer nur auf das zurückgreifen. Ich bin ja selber kein Vulva-Träger. Ich kann mich immer nur auf die...
Sagt man das so, Vulva-Träger?
Nein, wenn ich jetzt jemanden auf den Schlips getreten habe.
Auf die Vulva getreten bin dann.
Dann entschuldige ich mich. Nee, es ist ein Lernprozess, weil viele sagen immer, oh, du hättest das doch so sagen können oder so sagen können. Und oftmals denke ich, ja, ich bin ja immer in einem Prozess.
Ach, pappalapapp.
Ist so, ja, ist so. Ich stehe ja dazu. Wenn ich Fehler mache, stehe ich dazu und sage, ja, ich entwickle mich ja weiter und ich lerne auch weiter. Und manchmal ist der Mund einfach schneller.
Klatsch ab.
Ja, mega, manchmal ist der Mund einfach schneller als das Gehirn.
Als dein Gehirn, das weiß ich. Das weiß ich. Ja, das stimmt, ja.
Okay, dann war es mit unserem A bis Z-Spiel und jetzt sagen wir mal ganz kurz Tschüss und freuen uns jetzt gleich mit Helle nochmal Hallo zu sagen. Stadtland. So wie du magst, ich kann nicht
so. Ist so lustig.
Ho, ho, ho. Wir sind die ganze Zeit schon drauf.
Ach so.
Ich war gemein und böse und dachte, ich nehme das mal auf. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja. Hallo liebe Helen, ich finde es total schön, dass du heute da bist.
Ja, danke.
Ich finde es natürlich auch sehr schön.
Ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf.
Ja, voll gut.
Danke.
Ja, wie ich schon vorhin genannt habe, am Anfang unserer Episode, dass es eine Episode war, die mir sehr am Herzen lag. Und mit wem, dachte ich, kann man das besser machen als mit dir, Helen? Helen, magst du mal kurz sagen, was du so machst?
Wer du bist und was du machst.
Genau.
Mein Name ist Helen Hagemeyer. Ich bin Paar- und Sexualtherapeutin, Ergotherapeutin, spezialisiert auf Psychosomatik und Psychiatrie und Hypnotiseurin. Und habe meine Therapiekarriere seit 13 Jahren in Deutschland aufgebaut und arbeite sehr vielschichtig auf verschiedenen Ebenen. Und ich bin queer und arbeite in der LGBTQI+-Community und versuche mehr Sichtbarkeit und Anerkennung zu bekommen.
Mhm. Ja. Das ist wunderschön und ich weiß, auch als ich dich kennenlernen durfte, ja, haben wir uns auch, und ein queeres Festival war nicht, aber es war sehr queer open und queer friendly und dann war ich sehr begeistert, als du auf einem anderen queeren Festival deine Workshops angeboten hast, deine auch unter anderem der Vulva-Workshops und ich hatte da ganz, ganz viele Fragen und dann dachte ich immer, Mensch, das ist so spannend, dieses Thema, dich muss ich unbedingt mal einladen und dann kam der Plan vor einem oder zwei Jahren schon, dass du hier auf der Couch sitzt und gut Ding ist Weile.
Will Weile haben.
Will Weile haben, genau, so heißt es. Und jetzt bist du endlich da, zwei Jahre später. So, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Und jetzt, was machst du in den Vulva-Kurs? Also wenn du so einen Vulva-Kurs, kann man das sagen? Wie sagt man? Wie nennt man? Workshop? Vulva-Workshop?
Ja, ja, sexualtherapeutische, sexualbasierte Workshops oder intime Workshops.
Mhm.
Ja. Oh, das ist total unterschiedlich. Also ich habe verschiedene Workshops, die sich an verschiedene Gruppen oder Identifikationen wenden. Und bei den Vulva-Workshops ist es so, dass es meistens female identified, trans, non-binary, intersex ist.
Ja.
Also alle, die sich damit identifizieren können. Es gibt genauso Penis-Workshops und freie genitale Workshops, wo sich alle, die sich berufen fühlen, dahin zu gehen, einfach hinkommen können.
Ja.
Hauptziel solcher Workshops ist es, dass man den Körper anerkennen kann oder über den Körper überhaupt mal spricht und dahin schaut, wo man manchmal auch gar nicht so richtig hinsehen kann, weil es eben versteckter ist.
Ja.
Und die Scham verliert, die ja schon seit Jahrtausenden auf unseren Genitalien liegt und Sex ja auch immer noch etwas sehr Tabuisiertes ist und überhaupt Sexualprobleme sehr tabuisiert sind. Meine Hoffnung und mein Ziel ist, dass wir freier darüber sprechen können, aus der Tabuisierung rauskommen und ja, auch bessere Intimitäten leben können, die auch geschlechterneutraler werden als stereotypiert und stigmatisiert,
ja,
oder objektisiert.
Mhm. Ja. Das ist super spannend. Aber damit die Leute dich noch besser kennenlernen können, haben wir ein kleines Spiel vorbereitet, ja? Du musst dich immer ganz schnell für etwas entscheiden, ja?
I will try my best.
Ich fange mal an. Comedy oder Drama?
Comedy.
Rucksack oder Koffer?
Rucksackkoffer.
Ja, Rucksack ist ja eher so Adventure Travel. Ja. Man reist vom einen Platz zum anderen. Koffer ist ja schon ein bisschen schwer. Willst du sagen, eher Rucksack? Oder
eher Rucksack.
Eher Rucksack, okay. Warm oder kalt?
Warm.
Warm. Süß oder salzig?
Süß.
Geld oder Liebe?
Liebe.
Sanft oder leidenschaftlich?
Leidenschaftlich.
Hände oder Füße?
Hände. Aber ich mag auch Füße voll gerne.
Echt?
Oh, und ich liebe das, wenn Leute das sagen, weil ich hab mich an die Füße nämlich, ich habe mich geliebhabert an die Füße.
Echt? Okay. Okay. Musst du mal meinen Tipp geben, wie du das gemacht hast. Das
gerne.
Ich finde mich so ganz furchtbar.
Ja, aber beim Fuß hast du doch eher mal so einen Nagelpilz oder einen eingewachsenen Nagel.
Man vermisst, also wirklich, man kann so viel mit einbinden, wenn man die Füße wirklich akzeptiert, dann kannst du so tolle Spiele damit machen. Es kann wirklich Sensationen in deiner Wahrnehmung hervorrufen, echt? Wenn du an so manchen penetrativen oder stimulierenden Momenten den Fuß mal mit einbeziehst. Wow.
Echt? Okay. Mhm. Okay. Samstag oder Sonntag?
Samstag.
Hässliches Lächeln und gute Zähne oder gute Zähne und ein hässliches Lächeln?
Ein paar Zähne werden schön und Lächeln ist immer toll.
Okay. Obst oder Gemüse?
Obst.
Mhm. Ein Jahr keinen Sex oder ein Jahr keine Selbstbefriedigung?
Ein Jahr kein Sex, glaube ich, halte ich besser aus als ein Jahr keine Selbstbefriedigung.
Geht mir, glaube ich, auch
ja,
so.
Ja, mir auch, ja.
Brust oder Arsch?
Boah, also das ganz Ding, da, also Hintern können ja fast alle gleich sein oder zumindest ähnlicher als Brüste. Bei mir können ja Brüste auch gerne abgenommen sein oder wie auch immer da, von daher eher Hintern.
Mhm. Jogginghose oder Jeans?
Boah, sind das aber harte.
Knallharte Fragen hier.
Jogginghose.
Jogginghose, ja. Dem Herzen oder dem Verstand folgen?
Herz.
Mhm. Schlüssel oder Handy verlieren?
Oh, Handy auf jeden Fall.
Mhm. Riechen oder schmecken?
Schmecken.
In der Zukunft oder in der Vergangenheit wiedergeboren werden?
In der Zukunft.
Mhm. 365 mal denselben Tag erleben oder ein Jahr opfern?
Opfern?
Also verlierst ein Jahr.
Du verlierst ein Jahr oder hast denselben Tag, er kann gut opfern, oder schlecht sein, immer den,
opfern,
den gleichen Jahr.
Anpassungsfähigkeit.
Ja.
Same. Same voll, bei mir auch. Ich glaube, das ist
den gleichen Tag, ja, 365 Mal.
Ja, wenn der scheiße ist, der Tag, ja, dann hast du halt echt die Arschkarte gezogen. Ne?
Vor allem, wenn wir uns überlegen, wenn wir manchmal schon so eine Schlaufe haben von immer wiederkehrenden schlechten Tagen, wenn wir uns dann vorstellen, das wäre ein ganzes Jahr, dann verzichte ich lieber.
Ja, nee, ich auch, ja.
Nee, auch so. Ja. Jetzt haben unsere Zuhörer so ein kleines Bild und können dich vielleicht so ein bisschen einordnen. Vielen Dank, dass du da sehr offen warst mit deinen Antworten.
Gerne.
Zum Beispiel. Ich habe oder will vorwegnehmen, mir ist es wichtig, weil ich weiß sehr wenig über das weibliche Genital und ich habe einen Artikel dazu gelesen und ich habe auch einen kleinen Film geguckt, eine Doku, in der gesagt worden ist, obwohl eigentlich 50% der Weltbevölkerung eine Vulva besitzt, wissen trotzdem sehr wenig Menschen etwas darüber. Ja. Und deshalb war es mir wichtig, dass man die Vulva mal so ein bisschen aus der Schamzone holt und der so ein bisschen einen Raum gibt. Was mir halt aufgefallen ist, oder wenn man durch Berlin, durch den Alltag geht und ich das Stadtbild mir anschaue, ist es wirklich so, dass man immer irgendwelche Penisse hingezeichnet sieht, überall, es wird irgendwelche Tags, aber irgendwelche Vulven sieht man nicht. Und dann dachte ich so, hey, wie kommt denn das? Warum ist das weibliche Geschlechtsorgan so schambesetzt? Warum heißt es Schamlippen? Warum heißt es Schambein? Ja, warum ist es so? Und deshalb dachte ich, lade ich dich ein und dann kann ich alle meine doofen und vielleicht auch nicht doofen Fragen stellen. Ja, ja, dass wir da zu einem Konsens kommen. Und
um noch schlauer zu werden,
Patrick. Ja, um noch schlauer zu werden.
Um noch viel schlauer, was ja schon fast gar nicht mehr geht.
Ja. Glaubst du?
Naja, ich finde, du bist schon ein sehr schlauer Mensch.
Ja.
Ich schätze dich sehr.
Ach, dankeschön, dankeschön.
Endlich, nicht so dreckig.
Endlich sieht es mal einer. endlich, warte, nach all den Jahren sieht es endlich mal einer. So schlaues Kerlchen.
Ja, also wer viele Fragen hat, will ja auch mehr wissen, ne? Und wer immer mehr weiß,
wird immer schlauer.
Wird immer ein bisschen
schlauer. Warum denkst du, ist es denn so schambesetzt? Noch. Weil der Penis ist ja, habe ich so das Gefühl, ist eher nicht so schambesetzt, aber doch das weibliche Geschlechtsorgan schon sehr.
Ja. Also du hast mehrere Dinge gesagt, die total wichtig sind aufzudecken. Der eine Teil, den du gesagt hast, ist der Vulva Raum geben. Und da sind wir im Grunde genommen auch schon bei einem total wichtigen Teil. Denn der Vulva Raum geben würde ja auch vielleicht mal bedeuten, dass man sie überhaupt sehen kann. Also wir sind ja, wenn wir mit einer Vulva ausgestattet wurden, wenn wir gerade auf uns runterschauen, sehen wir ja erstmal nicht wirklich was. Das kann bei einem biologischen männlichen Geschlechtsteil anders sein, das sieht man. Ja. Ja? Das heißt, für Personen, die mit einer Vulva geboren wurden, ist es schon viel schwieriger sozusagen, die mal eben so zu entdecken auf dem Weg dahin, bis man denn mal vielleicht den Spiegel nimmt und inzwischen die Beine hält, können Jahre vergehen. Viele, viele Personen mit Vulven wissen überhaupt gar nicht, wie sie untenrum aussehen. Das heißt, bis zu diesem ersten Tag, in dem irgendeine Person überhaupt in diesen intimen Kontakt mit uns tritt, kann das sogar sein, dass wir selbst gerade mal, um vielleicht einen Hygieneartikel zu benutzen, uns mal da unten angefasst haben, aber ansonsten auch einfach gar keinen, weder Blickkontakt noch wirklich physischen Kontakt damit haben, wenn nicht jede Person masturbiert. Vielleicht hat man einfach überhaupt gar keinen engen Bezug dazu, also einen Raum zu geben für die Vulva. Das heißt auch, sie mal anzusehen, sie mal zu erspüren oder die Vielfältigkeit auch zu erkennen, ist auf jeden Fall notwendig. Also das ist so ein Punkt, ne? Schamgefühl für etwas, was wir selber ja noch gar nicht kennengelernt haben. Und dann kommt da irgendjemand und möchte mit seinen Händen da dran oder ihren Händen oder mit dem Kopf dazwischen und will sich das mal anschauen. Klar, also da hat man erstmal Scham. Wofür ist Scham da? Um erstmal sich abzusichern, hey, kann mir jetzt hier irgendwas passieren? Werde ich eventuell abgestoßen? Man möchte dazugehören, man möchte angesehen werden. Und das ist ja ein Grundbedürfnis, dass man akzeptiert wird. Und das ist ja schon ganz klar, wenn wir das Geschlecht nicht betrachten, wenn wir uns das nicht anschauen, wenn wir damit nicht spielen lernen, vielleicht sogar Orgasmen gar nicht erleben oder uns gar nicht penetrieren, anfassen, dann ist es natürlich noch brisanter, wenn dann da mal jemand dran möchte. Ja, so ein Punkt.
Ich hab gefragt jetzt im Rahmen dieser Podcast-Episode und habe mit vielen Frauen gesprochen, die mit einer Vulva geboren sind und habe gefragt, wann habt ihr das letzte Mal eure Vulva angeschaut? Und dann war wirklich von vielen, 3 Monate oder ein halbes Jahr oder ich kann es gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal darunter geguckt habe. Und es war mir nicht so bewusst, dass selbst, und ich denke, ich habe einen sehr offenen Freundeskreis, und der ist sehr, eigentlich sehr sexpositiv eingestellt, dass doch dort noch wenig nachgeguckt wird. Und da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen geschockt und dachte so, wow, woher kommt das? Aber wie du schon sagtest, also das macht ja total Sinn. Dann dachte ich auch so, bei uns hängt das Ding ja immer draußen und keine Ahnung, dann sind bei mir dann immer so freudsche Sachen, so Penisneid, blablabla, was ich alles Bullshit finde, was Freud da irgendwie gesagt hatte, fällt mir dann da immer ein. Aber wo ich dann wirklich dachte, hey, es ist so wichtig, auch mal darüber zu sprechen. Und bei Männern, ich weiß nicht, wie es unter Frauen generell ist, wir Männer sprechen öfters mal. Gibt es keinen
Vulva-Vergleich?
Ja.
Ich habe mal so bei einem privaten kleinen Geburtstagsspektakel habe ich mal gesagt, wir machen jetzt hier Vulva-Vergleich und sprechen mal ganz offen darüber, was du hast und was ich habe.
Ja.
Das war witzig, aber ansonsten ist mir das noch nie irgendwie
begegnet,
dass ich davon gehört habe. Und das ist genau das Ding, ne? Also wir gehen anders mit unseren Geschlechtsteilen um. Es gibt auch Stigmatisierungen, es gibt Vorurteile und vor allem, und das ist so der zweite Teil von deiner Frage, es gibt eine ganz, ganz lange Geschichte von der Vulva und von biologischen Frauen, die Unterwerfung und Qualen erlitten haben in der Geschichte. Du hast Freud vorhin gesagt, sein Freund Sartre hat ja auch, und das war im 19. Jahrhundert, gesagt, das weibliche Geschlecht ist nur ein verkümmertes, was eigentlich zum Mann werden sollte, aber es nicht geschafft hat. Und deswegen ist es nur ein Loch, was gestopft werden muss.
Wow.
Und wenn man sich überlegt, dass, also wenn die beiden Kumpel waren, so und sowas zu den Zeiten, wo meine Oma quasi diese Lehre noch mitbekommen hätte, gelernt hat, dann ist es irgendwo auch kein Wunder, dass das noch da ist. Und abgesehen davon, dass es dann auch nochmal eine Zeit ging, in dem überhaupt die Vagina und die Vulva betitelt wurde, und das sind die Kriegszeiten. Und in den Kriegszeiten wurden diese ganzen Punkte an unseren Körpern betitelt, und vor allem Frauenkörper und mögliche Drüsen und Gewebe wurde nach Kriegsgewinnern betitelt.
Okay,
alles an der Vulva, an der Vagina ist männlich betitelt. Man sagt ja Scheide, und es kommt von Messers Scheide. Also das ist dieses, genau. Und das Messer, das könnte ja eindringen wie in ein Loch, und deswegen kam das dadurch. Mhm. Wahnsinn. Also wenn man sich das vorstellt, dann ist es natürlich auch total an der Zeit, dass wir diese Begriffe verändern. Und daher ist auch sowas wie Scheide oder Schamlippen, Schambein echt überholfähig. Ja. Und da sind wir ja gerade dabei. Da passiert ja ganz viel. Ne? Und deswegen sind da diese neuen Wörter wie Vulva-Lippen, ne, oder Vulva, Vagina, eben jetzt auch ins Spiel gekommen. Meine Vagina gibt es schon länger, aber genau.
Das Ding ist auch, dass weniger als 30% überhaupt wissen, was mit Vulva gemeint ist. Und mir war es ehrlich gesagt auch nicht, also bevor ich mich jetzt davor informiert habe, was Vulva überhaupt ist. Für mich war das halt eine Scheide oder eine Vagina oder so, wie man halt in der Schule den Begriff gelernt hat. Aber letztendlich ist ja die Vulva
das Äußere.
Okay.
Auch die Vulva-Lippen, aka die alten Schamlippen, die wir jetzt aber nicht mehr schambehaftet benennen wollen, sondern eben Vulva-Lippen. Und innenliegend ist dann bitte auch nicht die Scheide, sondern die Vagina. Die dann eben zum Uterus führt.
Also, für mich war immer schon Vulva und Vagina das Gleiche. Da fängt es ja schon an. Für mich war das immer, das war einfach nur ein anderes Wort für das Gleiche.
Ja.
Okay. Und dann gibt es ja Vulva-Lippen, da gibt es doch große und kleine, oder? Genau.
Ganz also, genau.
Und die großen liegen außen und die kleinen liegen innen.
Die auch unterschiedlich wachsen können. Ne? Also es gibt da unterschiedlichste Formen, und da gibt es auch keine Norm, da gibt es auch keine da gibt es auch keine Ideale. Das ist total wichtig. Ne? Also es kann alles immer auch nochmal anders wachsen, und das ist auch absolut willkommen, dass wir diese Vielfältigkeit haben. Ich meine, dass auch jeder Penis und jede Hoden sehen anders, so länger, kürzer, fester, wie auch immer. Das ist total wichtig.
Zum Aussehen. Viele Frauen gucken sich ja selber nicht an. Ich habe zum Beispiel noch nie eine biologische Vulva gesehen. Man stellt sich, man kennt ja immer aus Pornos, wie die Vulva dargestellt wird. Meistens ist es halt ein Strich. Man sieht meistens vielleicht so kleine Schamlippchen mal raus treten, und das war's dann letztendlich. Und viele Frauen vergleichen sich damit und gucken sich dann vielleicht das erste Mal einen Spiegel an und denken so, wow, was ist denn da los? Und machen sich dann Sorgen.
Und ich finde, das Schwierigste daran ist, dass wir auch so ein kindliches Bild in den Pornos immer noch sehen. Also keine Haare, ne? Auch Schamhaare übrigens, ne? Vulva-Haare, bitte. Genau. Ich meine, wir denken uns jetzt neue Namen aus für etwas, was einfach wirklich schlecht betitelt wurde, mit unangenehmen Begriffen, und wir versuchen es jetzt positiv zu machen. Und ich hoffe, da werden irgendwann auch nochmal andere Begriffe kommen, die noch viel netter sind als das, was wir da jetzt haben. Genau. Das, was ich nicht verstehen kann, ist, worüber wir auch am Anfang schon mal kurz gesprochen haben, dass in diesen ganzen Fachbüchern und Aufklärungsbüchern, in den Medizinbüchern, diese kindliche Vulva als die Norm dargestellt wurde. Ne? Also meist auch komplett unherausragende Vulva-Lippen.
Genau. Schon wieder habe ich es gesagt.
Ding, 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 ding. Genau. Keine Haare. Und dann ja auch wirklich, wie du am Anfang auch gesagt hast, falsch aufgezeichnet. Und es gab ganz lange Zeit auch gar keine Forschung mehr darüber, bis Männer sich ausgedacht haben, die biologisch weiblichen Geschlechtsteile zu untersuchen. Und es war ganz, ganz lange gar nicht klar, wie groß die Klitoris ist oder wie überhaupt diese ganze Erektion bei der Frau stattfindet. Deswegen war es auch übrigens so, dass, also ein wirklich abgefahrener Fakt, es waren nicht die Frauen, die angefangen haben, die weibliche Sexualität zu erkunden. Das waren natürlich Männer, die auch schon die ganzen schönen Titel gegeben haben. Und diese hatten irgendwann auch mal die Idee, dass Frauen manchmal so anders ticken, weil sie eine Klitoris haben. Und deswegen wurde von verschiedenen Männern damals die Praxis angewendet, die Klitoris wegzuschneiden. Weil damit gesagt wurde, dann werden die Frauen nicht mehr depressiv, haben keine Stimmungsschwankungen und auch keine Migräne und noch viele, viele andere Probleme. Weil Frauen sollten Hausfrauen sein und die sollten nicht meckern und die sollten brav sein. Und deswegen wurde irgendwann sogar, also das letzte Mal, als diese Praxis durchgeführt wurde, das war an einem 4-jährigen Kind. Und das war, ist gar nicht so lange her, es war 1900 irgendwas. Aber haltet euch fest, ihr kennt doch bestimmt einige von diesen Frühstücksflocken, die man essen kann. Ja. Ne? Darunter auch viele bekannte, aber einer ist besonders bekannt, der macht besonders viele. Und dieser Hersteller, der hat nicht nur Flakes gemacht, der hat auch die genitale Verstümmelung unterstützt und hat sich darauf auch noch fokussiert. Also der hat ebenso Flakes gemacht, als auch genitale Beschneidung und war Teil von diesem Movement bis 1900 irgendwas.
Wow.
Mhm. Wow.
Ja, was ich ganz spannend fand, war, dass halt die Frau wieder zurück, also Sexualität der Frau abgesprochen worden ist. Mhm. Sie musste hinter den Herd, sie musste unter die Küche. Mhm. Sie musste unter die Küche. Sie musste in die Küche. Sie musste in die Küche. Und dass es dann die Frau sich einfach gefügt hat und einfach gesagt hat, ich mach das. Und man nannte das klitorianische Zeitalter, wo die Sexualität der Frau abgesprochen worden ist.
Ich habe den Begriff vorher ehrlich gesagt noch nicht gehört und ich finde das wahnsinnig, dass es so einen Begriff gibt für diese Zeit. Und ich meine, ich habe da noch nicht gelebt. Ich weiß nicht, wie das war, aber es muss wirklich extrem gewesen sein. Zum einen, dass da ja auch Identifizierungen gemacht wurden von Frauen, die vielleicht gar keine Frauen waren, aber sich diesem Stigma auch unterziehen mussten. Ja. Also wie viel Schmerz und wie viel Leid da auch genetisch weitergegeben wurde. Man sagt ja auch, dass in spirituellen Kreisen sagt man, dass man die Genetik, die Vergangenheit immer noch in den Genen trägt. Mhm. Wenn man sich vorstellt, wie viel Scham und wie viel Schande und wie viel Schmerz wir Frauen in unseren Genen tragen und es immer noch weitergeht, dann ist das noch gar nicht so lange her, dass genau das gemacht wurde. Und genau das, das biologische weibliche Geschlecht so in Frage gestellt wurde und so schlecht gemacht wurde. Es ist wirklich, ja, phänomenal, dass wir so eine lange Zeit gebraucht haben, um jetzt in diese Erfüllung zu kommen. Mhm. Ganz wichtig, verdammt wichtig.
Ja, total.
Super wichtig. Mhm. Wir haben jetzt schon gesprochen, die Klitoris, als ihr Klitoris gemeint habt, meintet ihr oben dieses kleine, jetzt nehmen wir mal, wir haben ja viele schwule Zuhörer, die haben vielleicht noch nie eine Vulva gesehen.
Ich habe ja schon eine gesehen.
Du hast eine gesehen. Ich habe noch keine biologische gesehen.
Ja.
Vulva, Schamlippen kommen raus. Schamlippen können asymmetrisch sein. Nehme ich mal an, also ich habe mir viele, es gibt ja auch viele Bilder.
Alle möglichen Formen.
Alle möglichen Formen. Können asymmetrisch sein, ist so ein bisschen wie ein Fingerabdruck, gibt es nur einmal. Man braucht keine Angst haben, wenn man als Frau sieht, hey, die sind zu kurz oder die sind zu lang oder sind asymmetrisch, ist überhaupt gar nicht schlimm, oder?
Es gibt auch gar kein zu, es gibt lang, kurz, dick. Mhm.
Genau, aber oftmals vergleichen sich halt Frauen mit anderen, so wie das auch bei Männern ist, durch Pornos, durch Aktfotografie. Und ich glaube, dort werden zum größten Teil dargestellt, wie du schon sagst, Schamlippen, die eher innen oder kleiner sind. Hm. Und Flo hatte gesagt, innere Schamlippen. Die man sieht, das sind die äußeren Schamlippen. Ist das korrekt?
Ja, die inneren, die wachsen nach außen.
Ah, okay.
Aber du kannst, also es kann auch eine ausgeprägte äußere Schamlippe geben. Es gibt halt.
Gibt es vier Schamlippen?
Viel Unterschied.
Sorry?
Naja, also quasi. Ach,
nicht vier Vulvalippen. Ich muss jetzt richtig sagen. Gibt es vier Vulvalippen?
Naja, also quasi zwei Münder.
Okay.
Stell dir das mal so vor wie ein Cheeseburger.
Ja.
Da gibt es das Brötchen und dann gibt es der Salat, der von innen nach draußen kommt.
Okay.
So. Und das sind
die Äußeren.
Das sind die Inneren, der Salat und das Äußere.
Okay. Mhm.
Das ist das Brötchen.
Okay.
Ja.
Ist ein guter Vergleich?
Ja, total.
Ja.
Finde ich super.
und
das also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt zuhören, natürlich möchte ich nicht, dass Vulven mit Cheeseburgern verglichen werden, aber ich glaube, es ist ein guter Vergleich, um das vorzustellen. Nur um es vorzustellen.
Okay. Und wir hatten von der Klitoris gesetzt. Die Klitoris ist ein kleines, wie sagt man da, sieht ein bisschen aus wie so ein Rachenzäpfchen, die oben ansetzt. Ja? Ist das richtig?
Spannender Gedanke.
Ja, also wie gesagt, ich möchte ja so ein bisschen, ich weiß halt so richtig nichts drüber und ich weiß, die Biologiebücher, die stellen es oftmals falsch dar, so habe ich das jetzt auch mich belesen und immer mehr solche Plastizitäten, ich weiß nicht, ob es Plastizitäten heißen.
Nee, einfach. Bestimmt nicht, aber ist egal, Mel.
Ja, die Leute wissen,
was ist. Ist ja bekannt dafür, Wörter nur zu kreieren, also von daher.
Die beim Arzt halt immer rumstehen, wo man gucken kann, gibt es jetzt immer mehr, die originalgetreue Vulven und Vaginas produzieren, wo man sehen kann, wo sind die Schamlippen, wo, keine Ahnung, wo ist die Klitoris, wie weit reicht die Klitoris, wo sind die Schwellkörper und dass man, ich wusste das zum Beispiel alles nicht und ich glaube auch viele weibliche Hörer, die uns hören, die wissen das vielleicht auch nicht so richtig und deshalb wollte ich mal ein bisschen drauf eingehen. Also wir haben jetzt die Schamlippen besprochen, innere und äußere. Mhm. Gut, dann gibt's die Klitoris.
Genau. Klitoris. Und ich finde, was man an der Stelle gut sagen kann, ist, wenn wir uns vorstellen, dass wir inzwischen Geschlechtsangleichung machen können von einem ausgewachsenen, herausgewachsenen Penis zu einer Vulva, dann können wir ja an der Stelle auch schon sagen, dass wir so unterschiedlich gar nicht sind. Mhm. Die Herauswachsung oder die Einwachsung sind unterschiedlich, aber das Material ist erstmal sehr ähnlich. Das heißt, nur weil wir einen ausgeprägten Penis haben oder eine ausgeprägte Vulva, bedeutet das ja auch nicht, dass ich mich diesem Geschlecht zugehörig fühle, diesem biologischen Geschlecht. Und demnach, finde ich, haben wir ohnehin schon so eine Art Gleichheit. Das heißt, so ganz unbekannt ist quasi die Klitoris auch nicht, weil wenn ihr einen herausgewachsenen Penis habt, habt ihr zumindest schon mal eine Vorstellung darüber, wie es eventuell auch an der Klitoris sein könnte. Etwas anders. Der Penis hat 20.000 weniger Nervenzellen als die Klitoris, die wir jetzt hier haben. Mhm. Die angewachsene, die innenliegende, die, wo die Perle rausguckt, das Rachenzäpfchen.
Genau.
Das Rachenzäpfle.
Ja.
Genau, also ist stimulativer, die Nervenzellen sind einfach noch aktiver, noch stärker vertreten. Mhm. Genau, stellt euch einfach mal vor, der Penis, der würde jetzt zurückwachsen und würde sich an euren Unterbauch ist es ja nicht, aber an euren Schoßraum anlegen. Dann würde so eine Art, sagen wir mal so 2 Zentimeter langer Kopf und Halsteil würde anliegen und darüber würde eure Vorhaut auch wachsen. Same, das wäre so die Klitoris, kann man sich vorstellen, die auch überlegt oder so ein bisschen verborgen ist von der Haut. Dann ist es so, dass quasi der andere Teil, also diese anderen Zentimeter, die ihr auch noch habt, die wachsen nach innen. Und die gehen wie so Schenkel nach außen. So ein bisschen, als ob man wie auf einem Pferd sitzt. So und rechts und links die Beine. Und die gehen rechts und links eben an den Eingang der Vulva, also zur Vagina rechts und links. Und diese haben noch einmal zweite Beine, die da vorliegen. Und das sind die Schwellkörper, die größer werden und kleiner werden.
Okay. Also Frauen kriegen auch einen Steifen sozusagen.
Genau, es gibt auch eine irrigierte Vulva und diese wird in verschiedenen Plateauphasen aufgebaut. Man kann bis das Doppelte, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, sich aufbauen und anschwellen. Man kann eine irrigierte Klitoris auf jeden Fall erkennen. Die steht auch ein Stück weit ab. Die bildet sich auch auf, die kann größer werden, die pulsiert auch. Und ein spannender Fakt, den ich total wichtig finde zu erwähnen ist, die Harnröhre, dieses kleine Loch, was eben ja sehr, sehr nah dran ist, verschließt sich bei der Erektion. Viele Harnröhreninfektionen kommen dadurch, dass die Person mit einer Vulva noch nicht irrigiert genug war und sich dadurch der Verschluss noch nicht gemacht hat.
Das ist ja spannend. Okay.
Genau. So wie beim Mann, wenn Mann ist, wird es ja auch verschlossen. Also wenn ein Mann in die Erektion kommt, verschließt sich auch die Harnröhre.
Ja, und das ist wichtig.
Ja.
Genau. Ja, und Patrick fasst sich gerade an den Kopf. Oh, was?
Patrick hat gerade.
Nein,
Macht halt total viel Sinn.
Ich hab total viele Frauen, die nach dem Sex immer Hartwegsfett kriegen, alles mögliche. Immer sagen, oh, ich kann keinen Sex mehr haben, weil ich habe keinen Bock mehr auf den Harnwegsfett.
Ja.
Aber da sieht man mal wieder die Befriedigung. Die waren nicht erigiert genug und sind nicht so befriedigt worden oder sozusagen in die Erektionsphase gekommen.
Das ist eine steile These jetzt auch, ne?
Ja, aber werfe ich mal hier so mit den Raum und dann gibt es einen Harnwegsinfekt, weil halt wenig sich gewidmet wird um die Vulva.
Das Schwellgewebe oder die Schwellung, die Erektion ist eventuell noch nicht groß oder stark genug gewesen, das zu erreichen. Es ist total wichtig, weil gerade im penetrativen Sex mit einer Person, die einen Penis hat und einer Person, die eine Vulva hat, das wirklich auch wichtig ist. Ne? Abgesehen davon, dass natürlich beide Personen dieselbe Lust empfinden sollten oder zumindest eine ähnliche Art der Lust empfinden sollten, um in diesen Kontakt miteinander zu gehen, wird ja ganz oft auch mit penetrativen Sex gerade zwischen Mann und Frau so eine Ungleichheit immer wieder festgestellt. Ne? Also es geht oft darum, dass das eine Geschlecht eher kommt und bei der Person mit dem Penis geht es einfach auch schneller.
Ja.
Und Penetration bei einer Person mit einer Vulva ist nicht immer bis zum Orgasmus, weil gar nicht so viele Personen das überhaupt schaffen.
Ja.
Ne? Und das finde ich total wichtig. Wir sind gar nicht so gebaut, dass die Person mit der Vulva auch durch die vaginale Penetration zum Orgasmus kommt. Ja. Das können eben nur wenige. Du hast eine andere Zahl als die, die ich habe, und da gibt es auch verschiedene Studien. Sag mal, welche Zahl hast du?
Ich habe einen vaginalen Orgasmus bei 20% und litoraler Orgasmus bei 80%.
Ja. Ja, so da wäre ich ungefähr auch mit der Anzahl. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das, jetzt kommt so mein Problem mit dieser ganzen Sextoy-Industrie, dass, wenn ihr euch mal überlegt, wie viele Toys es gibt, die aus penetrativen Sextoys bestehen, dann ist es im Grunde an der Stelle auch schon wieder sehr fragwürdig, was die Industrie, also die Wirtschaft, sich ausdenkt, wie die Sexualität einer Person mit Vulva sein soll, nämlich penetrativ. Und dass das nicht zielführend ist, führt natürlich dazu, dass Massen gebaut werden können, konzipiert werden können und immer wieder gesagt wird, hier, damit kommst du zu deinem Orgasmus. Aber es ist halt nicht der Fall. Und dieses ganze Problem mit Personen, die Vulven haben, und da spreche ich nicht nur Frauen an, sondern auch Männer und alle Geschlechter, die eben mit Geschlechteridentifikation, die mit Vulven leben und sich damit auch schön finden und gut finden, an. Das ist nicht der einzige Stimulationsweg. Und es ist ganz wichtig, sich auch nicht von solchen Produzenten, die sich darauf spezialisiert haben, als falsch oder als nicht gut genug bezeichnen zu lassen. Denn dieser Mythos von Orgasmen durch Penetration ist und überhaupt das zu schaffen zu kommen, der ist so groß, und die Klitoris wird in der Penetration oder in der Stimulation so wenig mit einbezogen, auch in Pornos. Ne? Ich sehe da kaum mal Personen, die sich klitoral anfassen während der penetrativen Stimulation. Das ist etwas, was man auch durchaus üben muss. Ne? Ich meine, das ist echt Multitasking, was man da machen muss.
Aber ja, das wollte ich jetzt mal gerade fragen. Hast du denn einen Tipp oder hast du eine Empfehlung oder wie man das vielleicht in Zukunft anders gestalten kann, wenn jetzt mal wirklich Mann, also biologischer Mann, biologische Frau Sex haben, wie das anders sein kann? Oder besser oder sag mal, genauso gut für die Frau wie für den Mann?
Ja, also erstmal ist der Scham raus. Also dieser Schambereich, sich auch anzufassen vor jemanden.
Ja.
Ich habe da meine eigene Geschichte mitgeschrieben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Sexualtherapie für mich auch unfassbar wichtig fand, weil ich als biologisch gebaute Frau, und ich identifiziere mich auch als Frau, durch genau dieses Szenario durchgegangen bin. Ja. Ich wusste nicht, wie befriedige ich mich im Sex, und am Anfang wusste ich auch gar nicht, dass ich auf Female Identified Trans Non-Binary stehe. Das wusste ich am Anfang gar nicht. Also ich habe mit Männern geschlafen, die sich auch als Männer identifiziert haben, und ich kam nicht zum Orgasmus. Es ging einfach nicht. Ich wusste nicht, warum. Und dann ging ab 16 meine eigene sexualtherapeutische Studie quasi los mit Sexbüchern, Aufklärungsbüchern, und ich habe alles Mögliche ausprobiert, und irgendwann habe ich gemerkt, Stimulation. Dann kamen aber auch schon die Frauen in mein Leben. Hat sich meine Sexwelt ohnehin sehr verbessert, weil wir einfach wussten, wie wir stimulieren sollten. Also, long story short, trau dich, deine Geschlechtsteile anzuerkennen und mit denen rumzuspielen, auch vor deinem Partner. Man kann das auch erstmal ganz kleinschrittig üben, indem zum Beispiel der Partner, der keine Vulva hat oder vielleicht auch eine Vulva hat, sich auf den Rücken legt mit verbundenen Augen. Man setzt sich in der Reiterinnenposition auf diesen Partner, Partnerin drauf und stimuliert sich selbst. Wenn man auch das noch als zu schambehaftet empfindet, kann man auch sagen, dass der Partner Kopfhörer drauf hat und Musik hört und die Augen verschlossen hat, und man fässt sich selbst an und erstmal nur in diesen Kontakt miteinander zu treten, überhaupt dieses Szenario erstmal zu erleben. Und wenn man selber auch noch sehr beschämt ist, kann man das Licht ausmachen. Also diese ganzen Stufen, um zu desensibilisieren, finde ich total wichtig. Und dann erstmal wirklich üben, in Position zu sein, sich selber anzufassen, auch nicht unbedingt daran denken, dass man kommen muss, sondern wirklich nur anfassen, mal ausprobieren, es fühlt sich gut an. Gerne auch, jetzt sind wir wieder bei den Sextoys, Vibratoren mit einbeziehen, weil die Stimulation mit einem Vibrator kann durchaus hilfreich sein, gerade bei einer penetrativen Intimität mit jemandem, denn durch diese starke Bewegung, die man ja durchaus hat, beim Sex, wenn es penetrativ ist, ist es auch schwierig, dann mit den Fingern immer so dran zu bleiben. Dann kann man auch ruhig mal was Vibrierendes benutzen. Da gibt es ja diese Saug-Vibratoren, die sind super für die Klitoris.
Da war ich auf der Sexmesse und hatte da auch mich ganz nett mit einem unterhalten, die eine Firma macht, die so saugt und auch mit Wärme und ja.
Genau, so Druckwellen ist das. Muss man auch vorsichtig sein. Die haben auch sehr starkes Saugen teilweise. Man sollte auch nicht zu viel machen, weil auch eine Überstimulation kann dazu führen, dass es ein bisschen tauber wird und dass man immer mehr stärker braucht, wie auch der Penis.
Ja, ganz genau das Gleiche. Und hast du denn noch vielleicht eine Empfehlung für den Partner? Also wenn jetzt, ob das jetzt, ist ja egal, ob das ein biologischer Mann oder eine biologische Frau, ist ja egal, aber dass der Partner auf irgendwas achten kann bei der Vulva, also irgendwie da selber irgendwie, dass man irgendwie einen Tipp hat, wo man sagt, okay, das kann ich noch machen, damit es meiner Partnerin irgendwie besser gefällt.
Ja, also es gibt Männer, die durchaus in der Lage sind, penetrativ zu sein und gleichzeitig zu stimulieren, auch das ist eine Übung.
Ja.
Ich würde sagen, probiert einfach mal aus, diese Stimulierung beidseitig irgendwie zu trainieren.
Ja.
Aber sexuelle Kommunikation, eines meiner Lieblingsthemen. Nice.
Druck rausnehmen, glaube ich, für viele Frauen, glaube ich, die denken, Mensch, der es geht ja relativ schnell bei uns rein, raus, zack, bum, bang. Wer kann denn so schnell kommen? Und ich glaube, viele Frauen setzen sich selber unter Druck und wie du schon sagtest, denken dann, irgendetwas ist falsch mit mir. Ich komme nicht, wenn der mich penetriert.
Ja.
Und ich glaube, da ist so eine große Erwartungshaltung dann an die Frau danach. Und war ich gut?
Ja,
bist du gekommen? Und ich glaube, das mal zu benennen und ehrlich zu kommunizieren und einfach zu sagen, hey, nee, so, das hat es mir einfach nicht gebracht.
Ich glaube, die Frau die muss ja erstmal selber lernen und wissen, was sie braucht, bevor sie jemand anderem das vielleicht auch irgendwie zeigen kann und sagen kann.
Also man kann auch durchaus auf einer blanken Seite anfangen, Geschichte zu schreiben miteinander, wenn dann beide Positionen offen dafür sind.
Ja.
Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, wenn man das schafft, eine sexuelle Kommunikationstechnik anzuwenden, die es erlaubt, Schüler oder Schülerin zu sein.
Ja.
Und ich mag das eigentlich total gerne, in eine Intimität oder in einem Kontakt zu gehen und zu sagen, ich möchte alles von dir lernen, so jedes kleine bisschen und lehre mich, was sich gut anfühlt. Und wenn du es noch gar nicht weißt, was du willst, dann lass uns Stück für Stück langsam vorgehen. Und das finde ich gerade bei Oralsex super toll, weil also viele Personen, die jetzt eine Vulva haben, werden das, oder wahrscheinlich auch mit einem Penis, sehr ähnlich, versteht man das oder man weiß, dass es gar nicht so einfach sein kann, jemandem zu zeigen, wie es richtig gut klappt.
Mhm. Ja.
Und bei so einer sehr empfindlichen Klitoris braucht man nur 2-3 Mal mit der Zunge ein bisschen zu stark geleckt haben, dann kann es auch sein, dass erstmal die Party vorbei ist für die nächste Zeit.
Wegen Orgasmus oder wegen Überstimulation?
Ist einfach überstimuliert. Geht dann erstmal nichts. Es ist dann viel zu viel.
Ja.
Genau. Und alleine da, sich kennenzulernen, zu gucken, wie hoch, wie niedrig, wie muss ich drumherum gehen, kann total spannend sein und cool. Vielleicht entdeckt man auch eine dominante Seite an sich und man möchte die Haare festhalten oder den Kopf bewegen oder die Person stoppen oder dominieren oder wie auch immer oder selbst dominiert werden. Das kann dann alles mit der Zeit auch noch kommen. Und das finde ich total schön, dass man das machen kann.
Ich finde jetzt sowieso generell, wenn es ums Thema Sex geht, finde ich ja immer gut, wenn man selber auch ausprobiert und Sachen, die man nicht kennt, einfach mal probiert, um zu sagen, ob man es gut oder schlecht findet. Man kann ja danach sagen, es war blöd, aber man kann es immer ausprobieren. Und ich finde auch dahingehend, dass man ja den Körper, seinen eigenen Körper oder den Körper des Partners nochmal besser kennenlernt, das geht ja in die gleiche Richtung. Also, und dann, weil ich finde, wenn wir irgendwas richtig gut kennen, dann kann man es auch irgendwie besser einbauen und besser irgendwie stimulieren.
Wie gesagt, ich habe immer noch so das Gefühl, dass das bei Männern eher einfacher ist, aber dass halt viele Frauen immer noch diese große Hemmschwelle haben, das zu benennen. Und deshalb glaube ich auch, machst du diese Vulva-Workshops, wo Frauen kommen können und vielleicht sich das erste Mal angucken und einfach mal gucken oder sich vergleichen, wie du sagst, anstatt Penis vergleichen, mal Vulva vergleichen und gucken, was ist normal? Oder so stelle ich mir das vor. Ich war jetzt noch nie auf einem, werde wahrscheinlich nie auf einen Vulva-Workshop gehen können.
Hängt davon ab, wie du dich identifizierst.
Wäre das möglich als Mann, wenn du dich, dass du von Vulva?
Also,
ich wüsste jetzt.
Bei mir ist, ich sage ja immer, female identified trans non-binary.
Ja.
Und wenn du dich jetzt als Frau identifizierst, dann bist du herzlich willkommen. Und das ist auch schon durchaus öfters vorgekommen in meinen Workshops, gerade auch auf Festivals. Und ich finde das total wichtig an der Stelle. Auch da, die Geschlechtsteile anzuerkennen, auch wenn sie, jetzt hängt es ja auch davon ab, kann ich denn meine sag ich dann Vulva oder sag ich Penis oder habe ich einen anderen Begriff dafür, gerade auch wenn du Transgender bist oder dann auch transsexuell und deine Geschlechtsteile anpassen möchtest, dann haben wir auch verschiedene Namen und da möchte ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster hängen, weil die kenne ich alle gar nicht so gut. Aber genau dann finde ich es auch wichtig, dass du zu einem Vulva-Workshop kommst, weil, hey, ne, also du gehörst auf jeden Fall dazu und du musst nicht weiblich sein, um bei einem Vulva-Workshop dabei zu sein. Es gibt ja auch noch die ganzen anderen offenen. Aber ich habe viele Geschlechtsteile gesehen in diesen Workshops und ich habe auch wirklich, also wunderschöne Trans-Vulven gesehen oder ja, Genitalien von Trans-Personen. Und es war für uns alle in diesen Kreisen, also ich habe Gruppen gehabt zwischen 6 Personen und 30 Personen, also wirklich riesige Gruppen. Und es war so schön, die Vielfalt wahrzunehmen. Und ich mache dann auch immer so ein Spiel, dass man mal wirklich 4 Minuten nur auf eine Vulva oder ein Geschlecht guckt und dann mal wieder zu einem anderen guckt für 4 Minuten und wirklich mal durch diese Gefühle durchgeht, die Gedanken, oh Gott, ich gucke jetzt auf eine Vulva. Mhm. Oh Gott, was hat diese Vulva schon alles erlebt? Oh Gott, darf ich das überhaupt? Also diese Scham auch erleben und auch erleben, jemand guckt auf mein Geschlechtsteil.
Ja.
Weil das ist wichtig, ne, dass wir uns mal damit auseinandersetzen, wie fühlt sich das an, sich zu zeigen und wie fühlt sich das an, einfach ich zu sein und zu mir zu stehen. Und dann mache ich auch so Formspiele, was assoziierst du mit dieser Vulva? Erinnert dich dir an irgendwas? Und man findet da die wildesten Assoziationen, die schönsten auch, ne? Genau, das finde ich total spannend.
Gibt es so ein ganz schönes Erlebnis, wo du sagen kannst, wo dir in Erinnerung geblieben ist, wenn jetzt Frauen oder Menschen Vulven angucken oder ihre Genitalien angucken, wo du so sagst, so, boah, da warst du auch selber überrascht oder von Geschichten her?
Ja, also Geschichten ohne Ende. Ja, also ich weiß auch nicht, irgendwie sind diese Workshops, die haben immer so einen magischen Moment. Und das ist, wenn diese Schwelle zwischen Scham und Selbstbewusstsein und Anerkennung bricht und man plötzlich in diese Atmosphäre kommt von, ich bin okay. Und da fließen immer Tränen, also wirklich immer. Und ich habe Personen erlebt, die sind vergewaltigt worden und für die war das der erste Moment, sich wieder zu öffnen. Das war so kraftvoll. Und dann habe ich Personen, die haben Kinder verloren und die haben ganz schlechten Kontakt gehabt und dann sind wir da in dieser, also zu ihren Geschlechtsteilen, dann sind wir in dieser Gruppe zusammen und dann arbeite ich mit Affirmationen und mit dass man gehalten wird vom Kreis und das hört sich jetzt über Spiri an, aber wenn ihr euch vorstellt, so ihr hört diese Geschichten und ihr fühlt das so, ihr seid so dabei, ne, dann will man auch was geben, ne? Und eine Transperson in meinem Workshop hatte eben auch einen Penis und hat auch vorgesprochen und hat sich auch hingestellt und hat dann so davon erzählt und dass sie noch gar nicht weiß, was sie jetzt machen soll, ob sie den behalten soll, den Penis, oder ob sie doch umwandeln lassen soll. Und ich fand es so stark, alleine in diesen Workshop zu gehen und zu sagen, hier bin ich und so sehe ich aus und ich zeige mich. Und diese Person, vielleicht hört sie euren Podcast, begleitet mich auch seit jeher auf meinen Workshops und ich bin immer froh, wenn ich sie sehen darf. Ja, und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Also es gibt immer magische Momente und viel Dankbarkeit, unfassbar viel Dankbarkeit, ja.
Das ist schön. Nee, ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, wie du schön gesagt hast, sei es jetzt biologische Vulven oder sei es Vulven, wo sich Menschen entschieden haben oder Menschen, die sich als Frau identifizieren und sozusagen dann auch ihr Geschlechtsteil präsentieren und halt noch unsicher sind, diesen Raum zu geben, ist, glaube ich, echt eine schöne Sache, wie du das nochmal so gesagt hast. Ich habe am Anfang auch gedacht, Mensch, ich will auch nicht, dass diese Folge in die Richtung geht, oh, alles andere ist nicht akzeptabel oder was ist normal und was nicht normal. Ja, ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein und wenn du das jetzt nochmal schön benennst, finde ich das echt eine tolle Sache. Und ich muss ehrlich sagen, ich wünschte, das müsste in der Schule irgendwie gelehrt werden, so wie, keine Ahnung, dass Mädels im gewissen Alter dann das mit dazugehört zum
Alter. Naja, es sollte Lehrer. Generell, ich glaube, weißt generell, so? Diese,
ich glaube, das
der Zugang, der eigene Zugang zum eigenen Genital sollte viel natürlicher sein. Auch damals dann, als ich mit der Frau zusammen war, ich fand das toll.
Also hast du auch wirklich dann geguckt?
Na klar, hab ich geguckt. Ja, na klar. Und man hat sich das schon angeguckt. Ich meine, ich hab mir damals bewusst keine Gedanken darum gemacht, aber ich fand das damals schon bei der Frau total, oh Gott, da hört die zu. Naja, egal, weiß ja keiner, was ist. Aber egal. aber das war damals schon, war immer schon fasziniert von starken Frauen. Immer schon, weil meine Mama auch so war. Und das war auch so eine, die war total connected mit ihrem Geschlechtsorgan, die wusste genau, was sie will, die war irgendwie locker und hat genau gesagt, was sie will und was sie braucht. Und das war irgendwie total gut. Also als Partner ja auch, wenn du halt als Partner weißt, okay, das muss ich jetzt machen, damit sie glücklich ist, so einigermaßen. So, das war irgendwie, ich fand das gut. Ich wollte das so. Und ich merke heute, dass viele Frauen in viel besseren Bezug zu ihrer Sexualität haben. Ich hatte früher meinen Eindruck, dass viele Frauen total gehemmt sind, wenn es da um ihre eigene Sexualität geht.
Aber ist es noch so?
Also ich weiß bis heute immer noch so, aber ich hatte früher oft den Eindruck, dass Frauen oft gehemmt sind und gar nicht richtig überhaupt benennen können oder wollen, was sie eigentlich wirklich brauchen oder sich oder Sachen auszuprobieren oder ich habe immer auch noch so im Kopf die Scham, dass die Menschen denken könnten, sie wären eine Schlampe, wenn sie irgendwie mehrere Sexualpartner haben oder wenn sie sich irgendwie ausleben oder irgendwie ihre Fantasien ausleben. Das habe ich so kennengelernt damals.
Und da muss man sich auch überlegen, wer hat das entworfen, das Konstrukt?
Ja.
Na Männer.
und das ist auch so witzig, ne, weil auf der, also nee, das ist überhaupt nicht witzig, aber es gibt ja auch viele, die sagen, Sexwork ist nicht okay.
Ja.
Dann dürfte sich aber auch niemand Pornos angucken.
Ja, eben, das ist ja das Thema, was wir letztens noch gehabt haben. Das ist diese Scheinheiligkeit von Menschen, die Sexarbeit betreiben, die irgendwie in eine gewisse Ecke zu stellen und die schlecht zu machen, aber dann selber die, was sie machen, den Job dann selber konsumieren quasi. Mhm. Das ist so eine Scheinheiligkeit, die gibt's unter Schwulen genauso oder auch unter Männern. Das finde ich ja, die Diskussion ist ja wirklich
ist uralt. Ich glaube, da müssen wir drüber hinwegsehen. Aber man muss es immer wieder benennen und einfach sagen, es ist noch nicht so und es wird immer nur stigmatisiert und da einfach präsent sein. Und wir als queere Menschen sind da vielleicht schon ein bisschen offener und es muss in die Hetero-Welt überschwappen. Ich hoffe, dass wir da schon offener sind. Wir sind alle auf dem Weg und ich glaube, durch solche Kommunikation, auch mit dir, kann man nur Informationen rausgeben und vielleicht das Interesse Leuten zu wecken, die sich dann mal Gedanken machen und einfach mal vielleicht jetzt nach dieser Folge sich vorm Spiegel stellen, einfach mal gucken, wie sieht es da unten aus?
Ja.
Wo sind meine inneren Schamlippen? Wo sind meine äußeren? Wie weit geht die Klitoris rein, diese 10 Zentimeter, was wir jetzt alle so ein bisschen besprochen haben. Oder einfach auch mal zu gucken, bin ich erregt jetzt? Kann ich das fühlen? Merke ich das pulsieren? Und ich glaube, da nochmal einen Blick drauf zu werfen und dann ein bisschen sich mehr zu sensibilisieren und zu sagen, das ist okay und ich brauche meinen Raum und es ist nicht nur der erregierte Penis, der hier schnell spritzt und weißt du?
Und einfach auch mal eine Vulva zeichnen. Also warum finden wir keine gezeichneten Vulven? Weil wir einfach nicht geübt haben, das zu zeichnen.
Ja.
Und inzwischen gibt es davon immer mehr. Also ich muss dir sagen, in Berlin sehe ich viele Vulven, aber ich achte da auch sehr drauf. aber die gibt es. Und ein Spiel, was ich gerne auch spiele, ist, zeichne eine unerigierte Vulva und eine unerigierte Penis und einmal beides in erigierter Form. Und das finde ich sehr spannend.
Wow,
das kann man einfach mal spielen. Ja. Das finde ich immer total gut.
Ja.
Und was man auch machen kann, ist, dass man wirklich mal fühlt, also vor der Erektion und nach und einfach mal fühlt, wie angeschwollen wirklich die Genitalien sind und das einfach mal ertasten. Und das ist so spannend, weil das ja auch von innen enger wird. Und ja, also ich finde es total spannend. Ich bin ja großer Erkundungsfan.
Ja.
Naja. Ah ja?
Ja, also ich finde, Frauen würde ich nicht erkunden.
Nein, aber vielleicht, vielleicht holen uns ja auch Männer, die jetzt oder Heteromänner oder andere Partner, die vielleicht jetzt auch auf die Idee kommen, einfach mal genauer hingucken zu wollen, einfach mal zu sagen, lass uns doch mal zusammen mal irgendwie
die Lust zu wecken. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, und wisst ihr, eigentlich, also wir entstehen ja aus demselben Material und für eine längere Zeit im Körper der Person, die uns trägt, sind wir ja intersex. Mhm. Also wir sind ja eine ganze Weile erstmal, was auch immer und was daraus entsteht. Oder vielleicht bleiben wir auch intersex. Und wir sind viel ähnlicher, als wir denken.
Mhm.
Und ich weiß nicht, vielleicht hören ja auch Personen zu, die das nächste Mal auf einen Mann treffen in einer Bar und merken oder herausfinden, dass diese Person eine Vulva hat und vielleicht auch gar nicht mehr so abgeneigt sind, die kennenzulernen und auch die Scham zu verlieren. Genau davor, weil es diese Stigmatisierung gibt und weil es auch immer noch Abwertungen gibt und erkundet die Körper und es gibt so viel mehr zu erfahren, wenn wir offen bleiben und wenn wir einfach mal rumspielen und erkunden und man darf kindisch sein und man darf auch ich bin viel in den sexpositiven Kreisen, so ich habe vieles erlebt und ich mag auch wirklich spielen, so, ich finde, man kann auch mit Genitalien wahnsinnig witzige Spiele machen. So, also auch das, traut euch das einfach.
Ja,
ne?
Dass man auch lachen kann
was
und sollte.
Ein Spiel,
das du gerne spielst?
Du sagst, da kann man so unglaublich viel. Ich wüsste jetzt nicht, was ich für ein Spiel mit meinem Penis spielen könnte.
Also weißt du, was mein Ex-Freund immer gemacht hat mit meinem Pimmel?
Ja.
Der hat immer so genommen und immer so, weil ich hab meinen Ex-Freund ist Amerikaner. Mein Ex-Mann übrigens auch. Und die haben ja alle, oder sehr viele sind ja beschnitten.
Ah, okay, wusste ich gar nicht. So,
und ich hab relativ viel Vorhaut, ja. Kann ich mal sagen.
Ja.
Sehr unter uns,
ja.
Ne?
Ja.
Und dann hat er immer meinen Pimmel genommen, im Schlafen und hat dann immer so geschüttelt, dass die Vorhaut so geklatscht hat. Das fand er total toll. Hat er jedes Mal so, weil das hat eine Tante von sich, ne? Weil er selber keine hatte. Das ist zum Beispiel ein Spielverträg.
Okay. Das fandest du okay?
Fand ich lustig, na, klar.
Dann finde ich es auch schön.
Ich find sowieso, was ich schon beim Sex gelacht habe und was da auch Skurrilitäten entstanden sind und dass man auch, ich finde auch, dass viele Menschen Sex viel zu ernst nehmen. Mm. Das ist immer so eine ernste Angelegenheit für so viele. Und ich denke so, nee, yeah. das ist doch total gut und kann entspannend sein und kann lustig sein, man kann lachen, es kann was schief gehen, es ist irgendwie so, es läuft oft so maschinell ab bei so vielen Leuten. Mm. Ich denke so, nee. Und auch, ja, wo wir vorher schon drüber geredet haben, über Orgasmus und über das, ja, Müssen.
Es muss kein
Muss. Ich habe das so für mich gelernt, dass für mich guter Sex gar keinen Orgasmus haben.
Was jetzt? Bedeuten, ja, haben muss. Du musst
also
keinen,
ich muss
Orgasmus
keinen
haben.
Orgasmus haben, um guten Sex zu haben.
Ja.
Aber da muss ich auch erstmal hinkommen. Früher war das für mich immer total im Kopf, ich muss kommen, der andere muss kommen und nur dann ist es gut.
Und es ist ja auch einfach, es ist eine sexuelle Reaktion, der Orgasmus, also es ist eine körperliche Reaktion,
ja,
und wie sämtliche Reaktionen unseres Körpers auch abhängig sind von so vielen verschiedenen Faktoren, von Stress auch,
ja,
ne, und von den Gegebenheiten eines Raums, ob ich mich sicher fühle, ob ich mich geschützt fühle, ob ich mich,
ja,
wohl fühle, ob ich mich gesehen fühle, ob ich mich geliebt fühle oder,
ja,
wie auch immer, also viele, viele, viele Faktoren, vielleicht auch organisches, aber es ist eine Reaktion und die können wir nicht so beeinflussen, als dass es immer dazu führen würde, dass diese Reaktion kommt.
Ja.
Ich finde den Punkt total gut. Und ich denke auch, dass wir durch diese Pornos auch so eine Idee haben von Performance,
ja,
und von,
ja,
Rolle. Und das bringt auch wieder so viel Charme und so viele,
ja,
Körperbilder, die wir überhaupt gar nicht tragen müssen,
ja,
und die wir auch gar nicht haben müssen als Ideal. Und das sehe ich also auch in der queeren Szene total. Und diese ganzen Ideen von, welche schwule Person am ansehnlichsten ist, in welcher Gruppe und wie man nicht aussehen muss, um reinzupassen. Hey, so.
Ja, der Schwule ist des Schwulens größten Feind.
Oh.
Das ist wirklich so.
Ja.
Leider.
Ja, also ich finde wirklich, wir haben da so viele Möglichkeiten, auch passiv, aktiv, wie,
ja,
auch immer, dominant, submissive, wie auch immer zu sein und das zu erkunden. Das macht so viel Spaß und ich finde, es ist auch an der Zeit herauszufinden, was wir alles machen können mit unseren Körpern, gerade jetzt.
Ja.
So. Und auch die Vielfalt anzuerkennen. Intersexuelle Geschlechtsteile gibt es übrigens genauso viel wie Zwillinge auf der Welt.
Ja.
Und,
ja,
auch das, finde ich, ist eine wichtige Information,
ja,
auch wenn es komplett ausgeblendet wird.
Ja.
Ne? Also mehr Sichtbarkeit.
Wichtig, ja. Und dass man halt auch als schwuler Mann sich davon frei macht, weil ich habe das kennengelernt, dass viele schwule Männer immer noch Hemmungen haben, sich mit einem Transmann einzulassen, also Sex zu haben. Und ich habe leider noch nie einen getroffen und ich hatte noch nie die Gelegenheit dazu, aber ich würde das total machen. Also für mich war das überhaupt gar kein, ich kenne mittlerweile so viele super gut aussehende sexy Transmänner, über die ich sofort abschleppen würde, wenn ich sie mir in den Finger kämen, wo ich denken würde, ja, also einfach mal ausprobieren, einfach mal dem Ganzen eine Chance geben. Und dann gleich so viele Schwule sind so, oh nee, das könnte ich mir nicht vorstellen, aber es ist ja einfach nur, das Geschlechtsorgan ist ein anderes, aber das, was einen ja irgendwie antörnt und was einen ja irgendwie anmacht, kann ja trotzdem toll sein. Also ich meine, das ist ja.
Ja.
Ne?
Und deine Präferenz ist ja trotzdem da.
Ja.
Genau. Finde ich total wichtig.
Ja.
Genitale Vielfalt.
Ja.
Super. Guck mal, jetzt sind wir bei Vulva gestartet und sind in einer genitalen Vielfalt geendet.
Ja, was?
Ja, nee, es ist einfach, es ist glaube ich, ein wichtiges Thema. Und ich glaube auch als schwuler Mann, am Anfang ist es immer so, als ich mich sehr identifiziert habe oder selber wusste, oh, ich bin schwul und man erstmal in die Szene geht, dann immer so Vulva, erstmal so Schock. Aber mittlerweile bin ich jetzt in einem Alter, wo ich mich damit auseinandersetzend super interessant und spannend finde und ich da einfach viele empowern möchte und einfach sagen möchte, sprecht drüber und schaut es euch an und macht es. Deshalb, als du mir davon erzählt hast und wir das erste Mal begegnet haben, war ich so, wow, mir war gar nicht bewusst, dass es so etwas gibt. Und ich glaube, viele wissen nicht, dass es sowas gibt. Ich habe zum Beispiel eine Frage von einer guten Freundin von mir, die hat gesagt, sie würde gerne mal erotische Massagen haben, so mit einer Vulva-Massage, die zum Orgasmus geführt wird. Und dann hat sie so gesagt, könntest du mal nachfragen, ob es überhaupt so etwas gibt, ja, oder wo man das herholt oder wo man da hingehen könnte. Das war so die Frage von außerhalb. Und dann habe ich gesagt, du, ich frage einfach mal die Sextherapeutin. Weil die in ihrem penetrativen Sex halt beim Mann halt nicht so glücklich vielleicht sind oder vielleicht einfach was anderes noch wollen und sich das vielleicht auch nicht trauen zu fragen oder ist immer noch Tabuthema, aber sie würden es trotzdem gerne mal erfahren. Vielleicht auch in dem Raum nicht Beziehung, sondern in dem Raum einfach mal das woanders sich gehen lassen.
Ja, oh, ich
finde sowas, gibt es da?
Total, ja? Total.
Also gibt es da Anlaufstellen oder gibt es da Punkte, ja?
Also zum einen kann man das auch in der Partnerschaft lernen oder man kann das auch mit jemandem lernen. Es geht auch so in tantrische Massagen rein oder Yoni-Massagen. Es gibt eine Sexualtherapeutin, die auch, allerdings in Amerika nicht hier, die macht orgasmische Massagen und bringt die Frauen zum Kommen in diesem Workshop. Finde ich übrigens auch total spannend, könnte ich mir auch vorstellen, mal zu machen. Genau, es gibt aber auch durchaus Masturbations-Workshops in Berlin. Da gibt es wahrscheinlich auch überall, ich sage es einfach mal. Ja. Aber diese tantrischen Massagetechniken, die gibt es und da kann man dann genau nach Yoni-Massage.
Okay, man sucht im Internet nach tantrischen Massage, Leute, die das anbieten und dann Yoni-Massage.
Genau, genau, also da sollte man wirklich was finden.
Ja. Und das Spannende ist, war auch, dass die gesagt haben, es sollte kein Mann sein, es wäre schön, wenn es eine Frau machen würde. Das war, fand ich sehr spannend, dass die das dann auch immer gesagt haben und haben gesagt, es wäre ganz wichtig. Okay.
Das wird man finden, ganz bestimmt.
Okay.
Ja.
Ja, super spannend. Wir hatten eigentlich immer, wir haben so eine Sektion, die heißt Jung, Unschuldig, Schwul und da geben wir immer einen Tipp ab. Ja, aber wir haben so viele Tipps jetzt schon gegeben.
Ja.
Gibt es noch einen, wollen wir jetzt nochmal die Sektion machen? Was denkst du? Oder?
Ja, aber also Helen kann doch jung, unschuldig, vulva machen.
Ja, jung, unschuldig, vulva.
Also darum geht es, um sehr kurz zu erklären, darum ging es eigentlich, dass wir jungen Menschen, die gerade anfangen mit ihrer Sexualität, die zu entdecken oder sich vielleicht gerade jetzt outen oder keine Ahnung, irgendwas mitzugeben aus unserem reifen Alter, wo wir mit mir denen irgendwie das Leben vielleicht erleichtern können.
Oder wenn, oder wenn du zurückguckst auf dich selbst, wenn du nochmal dir einen Tipp geben würdest auf Helen 19 Jahre oder 20 Jahre, wenn du ihr einen Tipp geben könntest, ich würde dir das auf den Weg geben. Hattest du da irgendetwas?
Jung, unschuldig,
also bei mir wäre das dann, glaube ich, so das 13. Lebensjahr gewesen. Okay, ja. ich glaube, ich hätte gerne meine eigene Geschichte geschrieben und ich hätte gerne weniger auf meine Eltern gehört, die auch negative Gedanken über Sexualität hatten oder beziehungsweise ich dieses Bild von Frauen können eh nicht kommen und bei Schmerzen beim ersten Mal und so. Und das hätte ich gerne nicht gehabt. Also ich hätte gerne auch gewusst, dass es andere Möglichkeiten gibt und ich hätte auch gerne gewusst, dass ich selbstbestimmt sein kann. Und von daher erkunde dich selbst, lerne deinen Körper kennen, hör mal auf deinen Körper, ob du irrigiert bist, atme in deinen Körper rein, lerne ihn wirklich kennen, stimuliere dich mit Ölen, mit Spucke, mit was auch immer du an Gleitmitteln hast und lern deine Genitalien kennen und schau dir die mal an und lass dir nichts erzählen, wie du aussehen sollst, sondern mag dich mal so, wie du bist und wenn du auf einen intimen Kontakt, in einen intimen Kontakt kommst, dann zeig dich, wie du bist und wenn die Person dich dann nicht wertschätzt, dann soll die gehen und bleib bei dir. So, ich glaube, das ist total wichtig und du bist nicht alleine und wir sind alle da und ich bin zwar queer, aber ich bin trotzdem für alle da. Das werde ich nämlich oft gefragt. Bist du, weil du sagst, queere Sexualtherapeutin, Paartherapeutin, bist du denn auch für alle da? Ich bin trotzdem für alle da.
Für alle Wulfen, die sagen. Oder all die noch eine werden wollen.
Genau, für die Diversität der Geschlechter und Geschlechtsteile. Ja. Aber genau, und da gibt es ganz viele Videos auf verschiedenen Kanälen, die man sich anschauen kann und ganz viele Social-Media-Angebote, wo man einfach mal diese Suchbegriffe eingibt, die einem gerade wichtig sind und man wird Antworten finden.
Okay, schön. Das ist, glaube ich, ein wunderschöner Tipp.
Fand ich auch.
War das Helens Tipp heute?
Sehr
schön. Das finde ich sehr schön.
Jung und schuldig, Vulva.
Die Menschen haben uns jetzt zugehört und die haben jetzt auch dich ein bisschen kennengelernt. Mhm. Du bist ja auch Podcasterin.
Ja, das habe ich ganz vergessen zu sagen.
Magst du deinen Podcast pitchen, wie der heißt, wie Leute ja sich über Themen, ja, über welche Themen sprichst du in deinem Podcast? Kannst du ja mal ein bisschen pitchen, deinen
Podcast? Mein Baby. Ja. Mein Baby. Ja, mein Baby heißt Liebe machen. Und der Podcast geht über Beziehung, Intimität und Selbstfürsorge. Mhm. Und ich erkunde die Welt der Sexualität und Intimität. Mhm. Und zum einen rede ich mit Experten und Expertinnen, die sexpositiv unterwegs sind und lerne tantrische Bodywork-Techniken kennen und rede darüber und gebe eigene Übungen und gebe einigen Themen Raum. Tatsächlich ist das nächste Thema auch Orgasmus faken und der Druck zu kommen. Und werde da auch nochmal drüber sprechen. Genau, und ja.
Wo finden die Menschen den Podcast?
Überall inzwischen.
Überall auf allen Podcast-Providern.
Ja, ja, eigentlich überall zu finden. Liebe machen von Helen Hagemeyer.
Okay, und machst du noch irgendwelche Workshops? Kann man dich auf Workshops finden? Steht irgendetwas an? Jetzt mit Corona ist ja, glaube ich, erstmal nichts, aber dich könnte man auch.
Ja, oh, ich habe ja dieses Jahr eigentlich viel mehr geplant gehabt, als ich bis jetzt gemacht habe. Ich eröffne ja jetzt eine Praxis in Düsseldorf und arbeite aber auch digital. Ich überlege, ob ich digitale Workshops machen soll, bin da aber noch nicht ganz sicher. Definitiv werde ich in Düsseldorf einen Zirkel eröffnen, also mit wöchentlichen Themen, wo alle Personen, die sich gefühlt, einfach berufen fühlen, da hinzukommen, hingehen können. Es wird immer so ein bisschen sexualtherapeutisch sein. Und Workshops und Seminare wird es auf jeden Fall geben. Mehr Düsseldorf, Köln, Hamburg, ich bin immer in Berlin, aber so, also in dem Raum werde ich immer wieder aktiv sein. Und jetzt nach Corona, ich hoffe, bald wird dann auch wieder ein Programm an den Start gehen.
Super. Ja. Und folgen können Sie dir auf welchen sozialen Medien?
Auf Instagram unter unterstrich Hagemeyer. Und auf meiner Webseite www.helenhagemeyer.de.
Ach, schön. Und wenn irgendjemand von unseren ZuhörerInnen Fragen hat, die könnte ich jederzeit anschreiben.
Gerne.
Ja? Freust
gerne.
Du dich?
Okay. Ja. Okay. Ich habe auch Facebook, aber ich gucke nicht so oft in die Nachrichten rüber. Ich mache es jetzt schon
mehr. Da
guckt
keiner mehr hin. Wir gucken auch nicht mehr hin.
Also lieber dann über Instagram.
Und was ich nur sagen kann, die Helen hat TikTok für sich gefunden, macht tolle Videos. Da könnt ihr auch mal folgen.
Ja, ich versuche mehr Aufklärung auf lustiger Ebene zu machen. Und Videos machen sich so gut, die sind so leicht verkömmlich, die sind lustig, die sind spannend und da kann man so vieles reinpacken. Also ja, ihr findet mich auch auf TikTok, Helen Hagemeyer.
Wir werden auch nochmal alle Profile, Webseiten in unsere Shownotes und verlinken, dass ihr ganz easy die Helen finden könnt. Und dann haben wir es jetzt ans Ende geschafft. Und ich glaube, es ist eine Runde, eine Ovale, eine schöne Folge. Runde Sache in allen Formen. Vielen Dank, dass du Gast warst.
Vielen lieben Dank.
Gerne.
Ja. Ich habe noch was gelernt heute. Siehst du?
Ja, ich habe auch viel gelernt. Und
war spannend mit euch.
Und bin gespannt auf das Feedback von den Zuhörern.
Jupp.
Ihr könnt uns, na klar, folgen unter @stadtlandschwul.
Bei Instagram und bei Facebooks. Mir unter FKFBLN.
Mir könnt ihr folgen @paarout. Und wir sagen jetzt alle gemeinsam Tschüss und sagen Stadtlandschwul.
Der Podcast. Stadtland.